Ich lese einen Text, der nicht wirklich einen Titel hat, nicht wirklich einen Anfang und nicht wirklich ein Ende. Sprich, es ist einfach Fragment aus einem laufenden Projekt. Ich frage, ob M sich gerne selbst lecken würde. M findet es creepy und ich geil. M erzählt von der Arbeit und ich mustere die Person hinter der Bar. Später lecke ich die Barperson auf einem Teppich in einem Wohnzimmer. Plötzlich empfinde ich keine Lust mehr und frage, ob sich die Person gerne selbst lecken können würde. Die Person schaut mich lange an. Dann braten wir uns zwei Spiegeleier und rauchen schweigend unter dem brummenden Dampfabzug. Ich erwache verkatert, ohne etwas konsumiert zu haben. Ich streiche über mein aufgequollenes Gesicht und empfinde mein Spiegelbild betrachtend sowas wie Gleichgültigkeit. Ich denke, immerhin das wird besser mit dem Alter. Der Besuch bei B verläuft wie in Zeitlupe. Hauptsächlich sitzen wir da und beobachten. Wir gehen nach draußen und rauchen. Um 11:15 gibt es Mittagessen, serviert in hundenapfähnlichen Gefäßen. Meine Portion ist genau gleich groß wie die der anderen. Ich habe vergessen zu sagen, dass ich Veggie bin und esse den Fleischwolf in 3 Bissen. B fragt mich jedes Mal, und, bei dir? Und ich höre mir selbst zu, wie ich mein Leben in 2 Sätzen zusammenfasse und wie jedes Mal, kurz vor dem Gehen, die Tränen in den Augen. Nur dieses Mal hält B den Daumen hoch und sagt, Bingo, bei mir ist alles Bingo. Heimlich gehe ich in B's Zimmer und schaue mich um. Versuche jedes abgelegte Buch, die aufgeschlagene Zeitung, das Studentenfutter auf dem Nachttisch, die Tempos auf der Fensterbank, Kommode und neben dem Telefon festzuhalten. Plötzlich fühlt es sich voyeuristisch an und ich verlasse hastig den Raum. Ich drücke auf Play und der Bass wummert durch meine Brust, während ich in Zeitlupe mit der Rolltreppe in die Bahnhofsunterführung gleite. Nur kurz schließe ich die Augen. Und ich fühle so etwas wie Erleichterung. Im Alltag der kommenden Wochen rückt B immer weiter weg, bis das Telefon klingelt, als ich an der Kasse in der Migros stehe. Mit der einen Hand nehme ich ab und mit der anderen sammle ich Butter, Tofu, Gurke, Shampoo ein und verlasse das Förderband. B habe einen Zahn mit einer Schraube verloren. Ich warte. Ja, und jetzt? Sie wollen nachfragen, was sie tun sollen. Ja, also hat er Schmerzen? Nein. Habt ihr einen hausinternen Zahnarzt? Nein. Würdet ihr den Zahnarzt organisieren? Ja, das können wir tun. Ja, dann warten wir doch ab und wenn B Schmerzen bekommt, dann organisieren sie einen Termin. Ja, das ist gut. Okay, gut, danke. Einen schönen Tag. Ja, danke. Ihnen auch. Ich masturbiere lange ohne Orgasmus. Bin danach verschwitzt, aufgekratzt, aber wohlwollend zu mir. Ich scrolle durch den Nachrichtenfeed. Gewalt im türkischen Fußball. Joe Biden stürzt. Putin wählt sich selber. In Gaza warten Menschen zum Sterben. Milei sieht Feminismus als Feindbild. Erbin verteilt 25 Millionen. Genmanipulierte Bananen. Parlament spricht 300 Millionen für Schutz der EU-Außengrenze. Hunderte demonstrieren in Zürich gegen Rassismus und Antisemitismus. 13 Jahre Bürgerkrieg in Syrien. Eine Frau zu sein in Afghanistan. Amherd und von der Leyen lächelnd. Chaos in Haiti. Die Steinplatten sind von der Sonne schön warm. Ich drücke meine Wangen auf den Boden und schließe die Augen. Ich drücke mich in den Boden und meine Gedanken verglühen langsam. Alles gut bei dir? K ist da. Ich blinzle gegen die Sonne und habe jegliches Zeitgefühl verloren. Hast du was von deinen Bewerbungen gehört? Kopfschütteln. Du weißt schon, dass du mich immer um Geld fragen kannst. Das macht mir nichts aus. Wenn ich lieb frage und meiner Mutter ein Lächeln schenke, bekomme ich 2000 Franken am nächsten Tag aufs Konto überwiesen. K. schnaubt. Privilegierte Kackscheiße, ich weiß, aber dieses Geld ist da. Ich spaziere durch die Stadt, Richtung Wald. Ich gönne mir eine Cremeschnitte. Lächelnd gehe ich weiter. Später ist mein Mund komplett ausgetrocknet von diesem scheiß Süßkram, aber die Vögel zwitschern und die Sonne tut gut, darum bleibt meine Stimmung stabil. Wenn B zufrieden war, hatte B einen ganz bestimmten Blick und pfiff vor sich hin oder hörte Jimi Hendrix. Ich möchte sofort B's Stimme hören und rufe an. Es klingelt und klingelt. Später versuche es erneut, ohne Gelingen. Ich würde B gerne sagen, wie es mir geht. B kann so gut zuhören. Und dann würde B laut ausschnaufen und so etwas sagen wie: Es kommt schon wieder gut. Das klingt jetzt blöd, das wisse B, aber ja. Am Abend haben wir Haussitzung. Und nachdem die erste Person gesagt hat, dass die Person müde und gestresst ist und einfach nur froh sei, bald ins Bett zu gehen, folgen ähnliche Wortlaute und die Care-Runde wird zur Speed-Kapazitäten-Runde. Als ich an der Reihe bin, könnte ich weinen vor Enttäuschung. Ich rufe aus, appelliere für eine kollektive Fürsorge und keine patriarchale kapitalistische Reproduktionskacke. Könnten Sie versuchen, Ihrem traurigen Teil einen Namen zu geben, damit Sie mit ihm ein Gespräch führen könnten? Auch wenn das jetzt vielleicht ungewohnt erscheint, so gewöhnen Sie sich daran. Wollen Sie mal Hallo sagen? Ich betrachte dieses Kissen, welches repräsentativ für Blau auf dem Stuhl liegt. Ich rede mit Blau und ich muss an das Kinderbuch Frederik die Maus denken, die Sonnenstrahlen für den Winter sammelt. Am Ende der Stunde muss ich dieses Kissen an einen sicheren Ort im Raum verstecken und ich klemme es hinter die Heizung. Die Psychologin fragt mich mehrmals, ob Blau dort wirklich wohl und sicher ist, und ich will einfach aufstehen und ohne ein Wort zu gehen. Aber ich getraue mich nicht und das nervt mich. Mein Körper gehört mir und gleichzeitig tut er das nicht. Mein Körper als Kollateralschaden vorangegangener Kämpfe. Mein Körper bestimmt als Kindermaschine, mein Körper als Objekt, mein Körper zwischen Händen, mein Körper als unantastbares Gebiet, mein Körper ein blinder Fleck, mein Körper, der irgendwie nicht zu mir passt. Ich will, dass kein Bauch wächst, höchstens Muskeln, vielleicht eher ein Wegnehmen, das Pronomen und die Brüste. Als ich das letzte Mal da war, erkannte ich B im ersten Moment nicht. Ich wusste nicht, ob ich mehr über mich oder B schockiert war. B fragt mich jedes Mal, wo ich wohne. Es bleibt immer neu für B. Alles, was ich erzähle, ist neu. Ich könnte dazu dichten, weglassen. Ich könnte mich erfinden. Und irgendwie bin ich überrascht, dass ich immer die gleichen, einfachen, kurzen Sätze wiederhole. Ich weiß jetzt, dass ich nicht mehr versuchen muss, B anzurufen, weil B das Telefon nicht abnehmen wird. B schreckt hoch, aber weiß dann nicht, was zu tun ist und bleibt zwischen diesem Klingeln zurück. Falls Sie über den Winter jeweils verstärkt depressiv einbrechen, empfehle ich Ihnen die Anwendung der Lichtlampe 10.000 Lux morgens 20 bis 30 Minuten täglich. Das hilft schon gut gegen saisonale Depression mit praktisch keinen Nebenwirkungen. Ebenfalls empfehle ich Ihnen tägliche Spaziergänge an der frischen Luft, Wald am idealsten, sogenanntes Waldbaden. Und 2 bis 3 Mal intensivere Sportsequenzen pro Woche, Jogging, Schwimmen, Tanzen, was Ihnen gut tut. Das sind meine allgemeinen Empfehlungen. Melden Sie sich gerne für ein Erstgespräch. B ist im Wetter und in der Zeitung. B ist im Steinpilz und in Italien. B ist in Büchern und in meiner Sprache. B ist meine Erschöpfung, meine Depression, meine Ressourcen, meine Trauer, meine Wut, mein Staunen, mein Lachen, mein Zweifeln, mein Kritischsein, mein Suchen. Bei meiner ersten Psychologin lernte ich das Elefantenpo. Die Füße müssen breitbeinig auf den Boden gestellt werden, der Po muss schwer in den Stuhl zurückfallen. Der Elefantenpo sei wichtig für eine innere Stabilität. Abgesehen davon ist das Übereinanderschlagen der Beine ungesund. Ich sitze bei M in der Küche. Wir hangen uns gegenüber in den rosa Plüschsesseln und ich frage, ob M sich an das Elefantenpo erinnert. Wir versuchen es und korrigieren uns gegenseitig in der Haltung. Wir müssen viel lachen. B's Lieblingstier war schon immer der Elefant. Ich habe B einmal ein T-Shirt geschenkt, auf das ich einen Elefanten gemalt hatte. B hat dieses T-Shirt oft getragen, auch zur Arbeit und auch, als es längst verwaschen und der Elefant kaum noch sichtbar war. Wie handeln, wenn die Körper nicht sich selbst gehören? Wenn einerseits unterdrückt wird, wenn andererseits gesagt wird, heutzutage könnt ihr doch alles haben, was ihr wollt. Feminismus als Lebensstil, neoliberaler Choice-Feminismus, was so viel heißt wie selbstdiszipliniert euch, konsumiert, was ihr wollt, brav, brav, aber was, wenn wir lernen, Nein zu sagen zu diesem zeitgenössischen Pseudofeminismus, wo es dem Kapitalismus entsprechend immer nur ja, 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 ja heißt. Klassismus und Intersektionalität als Fremdwörter. Eine Minute vor Ende will die Psychologin wissen, ob ich noch etwas Wichtiges loswerden will. Ich warte. Ich schnaube. Was will ich denn jetzt noch sagen? Die Psychologin meint, auch wenn Sie heute mit Frust gehen, ist das in Ordnung. Das Leben braucht viel Geduld. Ich lache und denke, dass ich diese 180 Franken sinnvoller einsetzen könnte. Nein, muss. Noch am selben Abend sage ich die nächste Sitzung ab, ohne Erklärung, und zahle ins Crowdfunding halbtags gegen Isolation für abgewiesene Geflüchtete und Asylsuchende ein. B hat jetzt eine Freundin. Zusammen ertränken sie die letzten Zellen. H hat eine tiefe Stimme und eine direkte Art und H überredet uns geschickt, für B nochmals ein Glas Rotwein zu holen. Die Farbe des Weins erinnert an Himbeersirup. Sie haben bestimmt den Wein mit Wasser verdünnt, aber B sagt nichts und nippt vergnügt. K ruft an. Sie brauchen Unterstützung in der Politgruppe. K redet ohne Kontext. Ich unterbreche und sage, mich nervt dieses informelle Wissen, dieses keine Zeit haben zum Erklären, dieses schneller sein wollen als der Kapitalismus. Wenn ihr euch kaputt macht, dann nützt ihr doch auch niemandem mehr. K sagt, sorry, ich erkläre es dir später. Ich bekomme ein weiteres Telefon. B hat Rückenschmerzen und sie wissen nicht von was und wieso. B bekommt jetzt dreimal am Tag Schmerzmittel. Sie holen B ans Telefon. B spricht und es klingt, als wäre B ganz weit weg. B meint, das sei normal im Alter. Ich könnte widersprechen und habe das so oft getan. Ich habe gesagt, dass daran nichts normal sei, dass B nicht alt sei, dass B doch nicht einfach aufgeben kann. Jetzt sage ich, es kommt schon wieder gut, das klingt jetzt blöd, das weiß ich, aber ja. Körper sind Räume. Körper sind Hüllen. Körper sind Häute. Eine Haut kann abgelöst werden, abgelegt werden. Verdrängen, vergessen, vernachlässigen, veröden, verfallen. Oder mit Exit kurz und schmerzlos, tschüss und ciao. Jahre später stelle ich fest, dass ich aufhören muss, fiktive Geschichten zu schreiben. Aber es fehlt mir an Mut und das Entsetzen der Mutter sitzt mir im Nacken. Sowas kannst du doch nicht schreiben. Das war doch gar nicht so schlimm. Was denken denn die Leute? Und ich könnte sagen, ganz casual, Schreiben ist für mich Hobby und kostenlose Therapie. Das Gefühl bezüglich B's Empfinden kann ich nicht genau eruieren. Immer wieder diese halbbatzige Entschuldigung, ich muss anschreiben gegen dieses Verschwinden. Ich glaube, vieles würde B gefallen. B würde schon auch sagen, das ist jetzt aber ein wenig heftig. Aber ich weiß, B würde es verstehen. Vielleicht kann ich beim nächsten Besuch etwas vorlesen. Merci.
Hallo. Ich habe noch leider Kulturschock. Ich war die letzten zwei Tage auf dem Bauernhof gesehen von meiner Familie. Und jetzt bin ich in Winterthur. Und um den Ort, wo ich jetzt war, geht auch ein bisschen mein Text. Genau. Er heisst Kartoffel, Kartoffel, Fußnote. Oder warum ich und meine Großmutter manchmal keine Frauen mehr sind. Es ist Sonntagmorgen. Ich stehe in meinem alten Zimmer auf dem Hof meiner Eltern vor dem Spiegel und habe vergessen, was man zum Gottesdienst trägt. Ich entscheide mich wegen 30 Grad im Schatten für meine kurze blaue Adidas-Hose und das gestreifte Oberteil mit langen Ärmeln, lasse meine Baseballkappe ausnahmsweise zu Hause, klemme die Klaviernoten auf den Gepäckträger meines alten Damenfahrrads und radle los. Es ist Ende August und wie jedes Jahr findet zu dieser Zeit hier im Dorf die Sichlete statt. Ein Fest, bei dem man früher die Einfuhr der Ernte feierte und heute das gute Wetter während den Sommerferien für Siesta-Fahren auf der Aare zwischen Solothurn und Biel. Wie jedes Jahr findet der Gottesdienst an diesem Sonntag deshalb im Festzelt statt und wie jedes Jahr sind die Bänke so zahlreich besetzt, wie es sich die in der Kirche im Rest des Jahres nur wünschen können. Als Jugendliche habe ich oft im Gottesdienst gespielt, an der Orgel oder am Klavier, an Musikfesten in Mehrzweckhallen Chöre begleitet und jetzt sitze ich mit 27 Jahren das erste Mal wieder auf dem Klavierhocker neben 20 Sängern und Sängerinnen und gehe mit ihnen noch einmal Frim Ruf D von Patent Ochsner ab Takt 42 durch. Bevor die ersten Gottesfürchtigen eintrudeln, am Buffet einen halben Weißen bestellen und sich an die langen Tische setzen. Nach und nach füllen sich die Reihen mit Gesichtern, die ich seit über 20 Jahren sehe, die mich seit über 20 Jahren sehen, die meinen Namen kennen, wissen, wessen Tochter ich bin und auf welchem Hof ich aufwuchs. Die Pfarrerin tritt ans Rednerpult und erzählt etwas von der Tradition, die Ernte zu feiern und wie wichtig die Natur auch heute noch für uns ist. Und ich vergesse zuzuhören und lasse meinen Blick über die Gemeinde gleiten, die seit fast 20 Jahren gleich aussieht. Schnauz, Schnauz, Hornbrille, T-Shirt mit Blumen, T-Shirt mit Schmetterlingen, T-Shirt mit Schmetterlingen aus Strass. Blicke kreuzen sich mit meinem und bleiben an mir kleben und ich beginne mich zu fragen, ob ich richtig auf dem Klavierhocker sitze und ob man falsch auf einem Klavierhocker sitzen kann. Und ich betrachte meine Turnschuhe und meine Hose und bin froh, dass ich mir letzte Woche mal wieder die Beine rasiert habe und ob ich mich hätte schminken sollen und ob ich nicht doch besser eines der alten Kleider meiner Mutter angezogen hätte. Und dann merke ich, eine Frau sein braucht Mut. Deshalb bin ich heute manchmal keine Frau mehr. Deshalb habe ich heute kurze Haare und klaue die XL-T-Shirts meines Bruders und quetsche meine Brüste unter zu kleine Sport-BHs, bis mir irgendwann wieder jemand klar macht, dass ich wie sie immer noch eine bin. Wenn sie im Supermarkt mit ihrem Handy Fotos von meinem Arsch machen, wenn sie mich im Zug angaffen und auch nicht damit aufhören, wenn ich es ihnen sage, bis ich mich nicht mehr getraue, kurze Röcke anzuziehen und beginne, die Farben rosa und pink zu meiden und mich bemühe, nie mehr als süß, schüchtern oder ängstlich bezeichnet zu werden und merke, keine Frau sein braucht Mut. Mein Blick fällt auf meine Großmutter. Sie sitzt in der ersten Reihe von Kopf bis Fuß in Türkis, ein Fläschchen Rivella Rot vor sich auf dem Tisch. Du siehst aus wie eine Gio. Vielleicht muss ich Gio schnell übersetzen, das heißt Bub. Hatte sie gesagt, das ist mir schon oft passiert, zu früh gekommen. Du siehst aus wie eine Gio, hatte sie gesagt, als sie mich das erste Mal mit kurzen Haaren sah und ich habe sie verwirrt angeschaut und geantwortet, aber Heidi, du hast ja selber kurze Haare. Früher mit langen Haaren hättest du mir ja nicht so gefallen, sagen mir junge Frauen und... Wenn ich dich ansehe, habe ich nicht mehr so Angst, mal Krebs zu kriegen, weil wenn dir das steht, dann mir ja vielleicht auch, sagen mir alte Frauen und ich gebe mir Mühe, das alles als Kompliment zu verstehen. Jeden Morgen wühle ich durch meinen Schrank und überlege, wo ich heute hingehe, wer mich sehen wird und was ich dafür am besten anziehe. Ob ich mich zum Feiern gehen wohler fühle in großen Jeans, in denen mein Arsch aussieht wie ein Pfannkuchen oder doch lieber in den engen mit Schlangenmuster, die meinen Hintern betonen. Überlege mir, in welchen Kleidern man mich nicht als etwas abstempelt, das ich heute nicht sein will, weil es anstrengend ist. Und in welchen Kleidern ich nicht so sehr auffalle als anders, weil anders sein anstrengend ist. Es ist anstrengend, wenn Männer mir sagen, also normalerweise gefallen mir Frauen mit kurzen Haaren ja nicht, nachdem sie mich geküsst haben. Und wenn sie mich wieder küssen und meinen Kopf halten und ich mich fragen muss, ob sie die kurzen Stoppeln unter ihren Fingern mögen oder nicht. Es ist anstrengend, wenn Frauen mich beim ersten Date ansehen, als wäre ich nicht richtig queer, wenn ich sage, dass ich gerne umhüllenden Sex habe. Wenn Männer mich fragen, ob ich schon mal penetrativen Sex hatte, nachdem sie mit mir geschlafen haben und denken, das müsse der Grund sein, warum ich keinen Orgasmus hatte. Wenn mein bester Freund mir sagt, ich solle nicht mehr mit arroganten Dudes schlafen, weil ich ihnen damit in ihrem Verhalten Genugtuung gebe, als wäre ich die höchstpersönliche Stellvertretung des Feminismus und könne etwas dafür, dass nicht er, sondern ich so sozialisiert wurde, toxische Vollidioten attraktiv zu finden. Wenn ich versuche, bei Familienfeiern auf jeden provokativen Kommentar mit einem lustigen Konter zu reagieren, anstatt einfach aufzustehen und zu gehen, weil sie nicht verstehen würden, dass ich gehe, weil ich nicht mehr mag und nicht, weil ich sie nicht mehr mag. Wenn mein Onkel mir bei der Begrüßung die Hand schüttelt und das Erste, was er sagt, ist, Nanu, wie hast du denn den Straßenkleber von deinen Händen abgekriegt? Und ich antworte, die wasche ich immer mit deinen Steuergeldern. Wenn meine Tante sagt, wie die Jungen heute reden, der schöne Dialekt geht völlig verloren. Unsere Eltern haben die noch gesprochen und wir können es ja auch kaum noch. Und ich erwidere, von wem hätten wir es denn lernen sollen, wenn nicht von euch? Wenn ich mit meinen Cousins draußen rauchen gehe und einer fragt, wo ist eine Blondine, nachdem sie nass wird? Und ich antworte, nicht in deinem Bett. Und dann lachen sie und klopfen mir auf die Schulter, als hätte ich bewiesen, dass ich kein Arschloch bin, nur weil ich gendere. Manchmal schaue ich in den Spiegel und wünsche mir, hässlich zu sein. Weil es dann ja nicht so eine Verschwendung wäre. Weil mir dann niemand mehr sagen würde, aber du hättest doch so ein schönes Gesicht. Oder ich verstehe nicht, wieso jemand mit deiner Figur ständig in so großen Kleidern rumläuft. Ich möchte hässlich sein und möchte es dann doch nicht, wenn der Prüfer bei meiner Fahrprüfung ausnahmsweise ein Auge zudrückt und die Polizisten nicht in meinen Rucksack schauen und mein Gras finden und der Kontrolleur in der Bahn nur sagt, beim nächsten Mal aber vorher ans Ticket denken. Eine Frau sein braucht Mut. Keine Frau sein braucht Mut. Potato, potato. Du siehst aus wie eine Gio, hatte meine Großmutter gesagt. Daran denke ich, während ich vor dem E-Piano sitze, auf dem meine Noten wie nasse Lappen auf der Seite ständig fast runterrutschen. Du siehst aus wie eine Gio. Das könnte sie hier fast allen Frauen sagen, weil sie alle kurze Haare haben. Ja, aber ich bin ja out, hatte Heidi gesagt, nachdem ich auf die Länge ihrer eigenen Haare hingewiesen hatte. Für Heidi sind Frauen mit kurzen Haaren unweiblich und deshalb schneiden sich die Frauen hier die Haare kurz, nachdem sie den Nachwuchs in die Welt gesetzt haben. Als würden sie sagen, seht her, da ist der Beweis, ich bin eine und jetzt lass mich damit in Ruhe. Sie entziehen sich dem Bild, das die Leute um sie und sie selber von einer Frau haben, weil sie wissen, wie anstrengend es ist. Für sie trägt eine Frau Schüpp und Kleid und deshalb akzeptieren alle, die bei einer der Aufführungen der Trachtengruppe zusehen, dass die da auf der Bühne im Berner Mutz mit Hose und Bluse jetzt gerade ein Mann ist. Sie sind die Meisterin der Performance von Geschlecht. Testen sie doch schon ihr Leben lang, wo und wie weit es sicher oder von Vorteil ist, in die eine oder in die andere Rolle zu schlüpfen. Für die Gemeindesprecherin ist selbstverständlich, dass sie kein Protokoll mehr unterschreibt, in dem nur das maskuline Generikum verwendet wird, während sie sich davor hütet, sich als Feministin zu bezeichnen, weil sie weiß, dass sie damit hier nicht weit kommen würde. Für meine Großmutter ist selbstverständlich, dass sie nie gelernt hat, wie man eine Kuh melkt. Nicht, weil es zu schwer gewesen wäre oder weil es ihr niemand hätte zeigen dürfen, sondern weil ihre Mutter ihr eingebläut hatte, sich vom Mann nie das Melken beibringen zu lassen, weil so müsse er jeden Abend spätestens um 5 aus der Wirtschaft nach Hause kommen. Für diese Frauen war es selbstverständlich, jeden Tag für 10 Leute zu kochen, waschen und putzen. Diese Frauen haben Tomatensetzlinge gezogen, Bohnen gepflanzt, Kirschen eingeweckt, Birnen gedörrt und zwischendurch ein Kind gewickelt, den Männern das Zwiri aufs Feld gebracht und die Wäsche gestärkt. Diese Frauen haben die Bäuerinnenschule besucht und gelernt, was man tut, wenn die Pflanzenerde zu säurehaltig ist, wie feucht ein Brotteig sein darf, damit er im Ofen nicht zusammenfällt und welches Gemüse man für den Winter besser einfriert, anstatt einzulegen. Diese Frauen haben eine Geschichte und ein Wissen, das droht, verloren zu gehen, weil wir sie nicht fragen, was sie darüber wissen, was es bedeutet, eine Frau und keine Frau zu sein. Weil wir nicht bemerken, dass sie eigentlich schon lange verstanden haben, Potato, Potato. Hier im Dorf höre ich die Geschichten, von denen an der Uni gesprochen wurde, als seien sie ein verlorenes Relikt, wie die Bundeslade oder der erste zerstörte jüdische Tempel in Jerusalem, zu dem die Wissenschaft keinen Zugang mehr finde. Wenn mir alte Männer aus dem Dorf von ihren selbstständigen und starken Müttern erzählen, dann sind sie da, diese Geschichten, die in der Seminarlektüre fehlen. Ich sehe mich um und würde diese Leute gerne alle mitnehmen zu den Partys in der Stadt, bei denen alle anderen so aussehen wie sie selber. Schnauz, Schnauz, Hornbrille, T-Shirt mit Blumen, T-Shirt mit Schmetterlingen, T-Shirt mit Schmetterlingen aus Strass und Schnauz. Wir beten für das tägliche Brot, als hätte Gott den Weizen gesät und das Korn gedroschen und nicht die Menschen, die da sitzen und jetzt auch noch Danke sagen müssen für die Arbeit, die sie geleistet haben. Nach dem Amen, das alle so selbstsicher rausposaunen, als wäre es das allgemein bekannte Codewort für die Himmelspforte, tritt die Pfarrerin ans Rednerpult und verkündet, wir kämen nun zum letzten Lied, das wir alle gemeinsam singen und das bestimmt alle kennen würden. Und ich grinse, weil jetzt kommt das Lied, das ich vorgeschlagen habe. Und dann beginne ich zu spielen und die Gemeinde beginnt zu singen. Wir singen von der Frau, die auf den Markt einkaufen geht und den Mann zu Hause lässt, damit er die 6 Kuchen aus dem Ofen nehme. Wir singen, wie die Frau nach Hause kommt und die 6 Kuchen verbrannt sind und sie wütend wird und der Mann durchs Fenster zum Nachbarn Hans flüchtet und sich die beiden gegenseitig ihr Leid klagen. Wir singen, die Frau ist ihr Lumpenpack, sie aus Stroh Hodle gemacht, tralalala, tralalala. Wir singen, wir Männer sind ganz andere Leute, saufen viel und arbeiten nichts, tralalala, tralalala. Und wir posaunen die letzten beiden Strophen im Stimmenchor hinaus und dann lachen und klatschen wir und ich bin mir sicher, spätestens jetzt kommen wir alle in den Himmel. Nach der Predigt setze ich mich neben Heidi auf die Festbank. Hat's dir gefallen? Frage ich und sie nickt, ja, ja, ganz schön, ganz schön. Und ich bin mir sicher, dass sie genauso wenig zugehört hat wie ich. Und dann kramt sie in ihrer Tasche und drückt mir einen 5-Lieber in die Hand. Da kannst du noch ein paar Tombola losgekaufen, sagt sie, als wäre ich wieder 11. Ich zünde mir eine Zigarette an, auch wenn hier nur Männer und geschiedene Frauen in Schuhen mit Keilabsatz rauchen. Heidi schüttelt den Kopf. Mit dem habe ich nie angefangen. Sie zuckt mit den Schultern. Gut, ich habe keine Zeit dafür gehabt. Eine Frau mit gekrümmtem Rücken und einem Gehstock kommt auf uns zu, schüttelt Heidi herzlich die Hand, lobt ihren Hut mit den türkisen Plastikblumen darauf und dann zeigt Heidi auf mich und sagt, schau, Annelies, das ist unser Fabien, erkennst du es noch? Und Annelies schüttelt meine Hand und sagt, ja, sicher, und setzt sich zu uns an den Tisch. Heidi sieht sich um. Ja, ja, das ist jetzt meine 53. Sichelte und die erste ohne meine Uli. Annelies, im Oktober sind 6 Jahre ohne die Res. Und sie schütteln die Köpfe, jedes hin und her, ein Jahrzehnt zurück in die Vergangenheit. Weisst du noch, als ich mit meinem 2. schwanger war? Heidi legt die Öffnung von ihrem Rivella vorsichtig auf den Glasrand und kippt den Inhalt langsam hinein, bis die Flasche leer ist. Am Abend habe ich noch die 4 vollen Milchkannen mit dem Karren in die Käse gestossen und am nächsten Morgen haben wir einen Eduard gehabt. Und dann Annelies antwortet, ich habe mit meinem Bauch fast nicht hinter das Lenkrad vom Traktor gepasst, als ich am Morgen aufs Feld kreiselte. Und am Nachmittag war der Michael da. Und sie schütteln die Köpfe und kichern, als hätten sie sich einen Streich gegenüber der Welt erlaubt, während ich neben ihnen sitze und mir die Zeit nehme, eine Zigarette zu rauchen. Annelies, Heidi und ich. Potato, Potato, Kartoffel, Kartoffel. Merci.